diese ganzen Ideen, die man halt hat, wo man sagt, wir könnten es eigentlich technisch machen, weil wir müssen nur das System anbinden, das System, ist in der Softwareentwicklung traditionell einfach unbezahlbar. Kommt zwar eine super Usability vorne raus, aber das wirklich umzusetzen, haben in der Vergangenheit die wenigsten Unternehmen gemacht, weil es einfach wahnsinnig teuer ist.
Wenn jetzt jeder Software entwickeln kann, tut es auch jeder? Sollte es jeder tun? Was machen die freigewordenen Kapazitäten?
Dieser Flaschenhals geht jetzt quasi auf. Das heißt, viel mehr Ideen, die ich oben habe, kann ich mit Software wirklich auch umsetzen und kann sie umsetzen lassen. Wenn mein Prozess faktisch, wie ich ihn in meinem Unternehmen abbilde, viel besser ist als alle anderen, aber die Stammsoftware gibt das nicht her,
ja,
dann habe ich in Zukunft die Möglichkeit, wirklich den auch bis ins kleinste Detail individuell mit einer Individuallösung zu programmieren. Wir schreiben sozusagen die Anforderungen detaillierter auf, wir gehen mehr die Use Cases durch, das genauer zu definieren. Das ist, sage ich mal, da, wo die Zukunft der Softwareentwicklung liegen wird, dass man sich viel mehr über die Anforderungen auseinandersetzen wird.
Genug von Marketing, Blabla und Buzzword-Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin euer Host Sam und ich habe Bock, mit euch wieder eine Runde Trends, Analysen und Klartext durchzugehen. Und das mache ich in gewohnter Manier nicht alleine. Ich habe mir, weil es beim letzten Mal so cool war, den Christian Malik nochmal eingeladen. Christian, schön, dass du nochmal da bist.
Danke dir.
Wir haben noch einiges zu besprechen. Das tun wir auch. Bevor es darum geht, was unser Thema ist, machen wir auch in dieser Folge diese This-or-That-Fragen. Du kriegst von mir ein paar Fragen, die du nicht kennst und musst dich entscheiden. Und du musst dich entscheiden und sagst nicht, naja, weiß ich nicht, sondern du legst dich fest. Bist du ready?
Los geht's.
Musikalisch, Rock oder Elektro?
Elektro.
Das habe ich befürchtet. Familienabend, Brettspiele oder Film gucken?
Film gucken.
Deep Work, morgens oder abends?
Was?
Deep Work, Fokuszeit.
Morgens.
Ich hätte dich jetzt als Nachtmensch eingeschätzt.
Nee, Deep Work ist gerade eben jetzt ist es morgens, in der Tat.
Okay. Dark Mode oder Light Mode am Rechner?
Light Mode.
Warum?
Weil das ganz schlecht ist, wenn du mit dem Laptop am Strand sitzt. Geht Dark Mode nicht.
Und das kommt oft vor bei dir?
Das passiert in der Tat.
Okay, wir werden darüber reden, warum das so ist und ob das gesund ist. Mit dem Chatbot, die Frage kann ich mir selber beantworten, ich stelle sie trotzdem. Mit dem Chatbot texten oder sprechen?
Sprechen.
KI in der Entwicklung, lass mal abwarten oder gib ihm?
Gib ihm, aber richtig.
Aber richtig, das ist ein gutes Stichwort. Und damit sind wir auch mittendrin im Thema. Wir wollen heute darüber sprechen, wie KI die Art und Weise, wie Software entsteht, aktuell grundlegend verändert. Und dafür bietet sich die Rubrik Erklärst den Großeltern regelrecht an. Wir lassen dich einfach mal erklären. Und zwar so, dass es auch meine Oma oder meine Tochter versteht. Die ist übrigens 15. Was Vibe-Coding ist. Vibe-Coding, das ist ein Buzzword, was mich in diesem Kontext immer wieder von allen Seiten irgendwie erreicht. Und ich bin mal gespannt, wie du das jemand erklären würdest, der aus dieser Business- und Softwareentwicklungswelt gar nicht kommt, dass es auch eine Oma oder wie gesagt das kleine Kind versteht. Mhm. Aufgabe ist soweit klar, oder?
Mhm.
Lass mal hören.
Musst du das noch drücken?
Nö, ich drücke nur, drück nur dann, wenn es dir nicht gelingt, das so passwortfrei zu erklären.
Okay. Vibe-Coding. Also du hast ja gerade deine Oma und deine Tochter genannt. Wenn deine Tochter, die wird vielleicht auch schon mal einen Kuchen backen.
Ja.
Dann würde ich es vielleicht der Oma und der Tochter so erklären, dass bisher hast du den Kuchen eben halt komplett selbst gebacken. Ne? Du hast das Rezept bekommen, du hast selber die ganzen Zutaten rausgeholt vom Mehl über das Backpulver, über das die Prise Salz, die drankommt, über das, mit was du den Kuchen belegen willst. Und jetzt hat sich das halt komplett verändert und du tipperst eigentlich oder sprichst, ne? Drückst das Knöpfchen am Backofen und sagst, ich möchte bitte einen Mohnkuchen, der soll bitte folgenden Boden haben, der soll bitte folgende Decke haben, der soll bitte so und so gebacken werden, bitte mach. Und dann ist halt in 10 Minuten später ist der Kuchen fertig und dann machst du den Backofen auf und der Kuchen ist da. Und je nachdem, wie gut du den Backofen instruiert hast, umso besser oder schlechter ist sozusagen dein Kuchen.
Ja, das ist ein gutes Bild, verstehe ich. Das
Spannende nämlich daran, dabei ist nämlich, dass man selber erstmal drüber nachdenken muss, hey, wie arbeite ich eigentlich bisher? Wie habe ich denn bisher gebacken? Was waren denn die einzelnen Schritte? Also, dass man wirklich diese Rezeptanleitung mal, und vielleicht kennst du so einige Rezeptbücher oder es gibt ja auch so Unternehmen, die versenden fertige Mahlzeiten, die man dann kochen kann. Und wenn man sich dort manchmal die Bedienungsanleitung oder die Zubereitungsanleitung durchliest, dann denkt man sich auch, okay, das passt aber vorne und hinten nicht. Und wenn ich das aber exakt befolge, wie es drinstehen würde, kommt dann manchmal auch Quark raus sozusagen. Und genau das ist so ein bisschen die Kunst und entsprechend seine Arbeitsprozesse halt auch runterzusprechen.
Quarkkuchen.
Quarkkuchen.
Ja, gut, verstehe ich. Versteht meine Oma, glaube ich, auch mit dem Ding. Wenn ich jetzt fies gewesen wäre, hätte ich noch gefragt, na, wo nimmt denn der Ofen die ganzen Zutaten her? Die muss ich trotzdem noch reingeben, ne?
Die kippe ich einfach oben rein.
Die kippe ich rein.
Ja, genau. Das wäre der Kontext.
Cool. Jetzt, das lasse ich gelten. Ich musste nicht basteln. Wir lassen das Ding mal stehen, falls er nochmal gedrückt werden sollte. Jetzt bleiben wir mal, jetzt gehen wir zurück, weg vom Ofen zur Softwareentwicklung. Wenn wir darüber sprechen, wie KI Softwareentwicklung beeinflusst, und kleiner Spoiler, das tut sie massiv, sollten wir erstmal darüber sprechen, wie Softwareentwicklung bis vor wenigen Monaten, bis vor einem Jahr aussah. Was war denn klassische Softwareentwicklung? Wie ist das strukturiert?
Ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich bin ja als Softwareentwicklerkind faktisch eingestiegen. Mit 14 Jahren habe ich meinen ersten Computer bekommen und habe dann dort angefangen mit Basic zu programmieren. Ich bin dann nachher in meiner Ausbildung nochmal zurückgegangen und habe auch nochmal Assembler programmiert. Das sind faktisch alles solche Computer-CPU-nahen Programmiersprachen. Und wenn man sich so die Historie der Softwareentwicklung anguckt, dann geht es vor allem auch darum, welche Programmiersprachen entstehen und was machen die Programmiersprachen, was verändern die sozusagen in der Softwareentwicklung. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, ganz, ganz davor, noch in den 80er Jahren, da gab es auch diese Lochkarten. Mhm. Das heißt, das ist quasi immer mehr, wir entwickeln uns weg von der maschinennahen Softwareentwicklung, die wirklich optimiert ist für den Prozessor, der das quasi ja umsetzt, hinzu, dass ich mehr zum User, zum demjenigen, der das bedient, hingehe. Ne? Und genauso shiftet oder bewegt sich faktisch auch, wer kann eigentlich Software entwickeln? Wenn ich den Prozessor vor, was haben wir jetzt, 2026, vor 50 Jahren nicht verstanden habe, was der Prozessor macht und wie der Prozessor aufgebaut ist, konnte ich nicht programmieren. Hochkomplex konnten nur Experten. Und je mehr die Softwareprogrammierung sich in der Sprache jetzt gerade dahin entwickelt, mit dem Endausbaustufe Vibe-Coding sozusagen, wobei Endausbaustufe will ich nicht sagen, aber mit einer aktuellen Ausbaustufe von Vibe-Coding, wo ich halt sprechen kann, mit natürlicher Sprache programmieren kann, desto zugänglicher wird natürlich die Softwareentwicklung und Programmierung. Und die Zwischenstufen waren jetzt vor ein paar Jahren eben, dass man im Endeffekt halt mit objektorientierter Programmierung gearbeitet hat, wo es schon auch viele Softwareentwickler gab, aber das eben jetzt nicht für jeden zugänglich war, der jetzt nicht eine Programmiersprache gelernt hat. Ne? Und die Zwischenstufen waren jetzt so ein bisschen, und wie gesagt, eigentlich bin ich ja Geschäftsführer, aber ich habe auch die letzten paar Jahre wieder angefangen, Software zu entwickeln. Und da hat mir beispielsweise KI dabei geholfen, auch schneller neue Programmiersprachen zu lernen. Denn ich habe in den 90ern angefangen, mit PHP zu entwickeln, dann in den 2000ern viel mit Java zu entwickeln. Das war so meine Base. Dann habe ich auch mein Dotters gegründet.
Da hast du mal eine Weile nicht
entwickelt. Habe ich mal eine ganze Weile nicht entwickelt. Vielleicht ab und zu mal nochmal im Hobby und habe geguckt, was so passiert. Und jetzt für das Thema Machine Learning. Wir hatten ja im letzten Mal beim Podcast, hatte ich auch erzählt von unseren Experimenten. Ich habe da ja auch mitentwickelt und mitgearbeitet, um wirklich zu gucken. Und da war so 2018 die Zeit, wo ich auch wieder angefangen habe, da ein bisschen was zu machen, um mich damit zu beschäftigen. Und fürs Machine Learning, da ist vor allem Python eine Programmiersprache, die man benutzt, mit der ich vorher keinen Zugang hatte.
Die häufigste auch, oder? Also die meistverbreiteste,
soweit ich weiß. Kann sein, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Müsste man mal nach einer Statistik gucken. Aber ja, das ist halt vor allem eine Programmiersprache, mit der viel auch in den Daten gearbeitet wird. Ne? Dadurch natürlich auch ganz stark an den Hochschulen verbreitet ist, wenn es dann darum geht, irgendwelche Experimente zu machen und Daten auszuwerten. Ja, und das musste man halt erstmal lernen. Und da nutze ich natürlich jetzt auch mittlerweile halt, wenn ich das mache, wenn ich das tue, oder von Java zu JavaScript, das war für mich auch ein nächster Einstieg. Wie kann ich jetzt auch JavaScript benutzen? Kann mir KI sehr gut dabei helfen, weil ich grundlegend die Funktionalität oder die Arbeitsweise in der Softwareentwicklung verstehe. Ich weiß, was eine Schleife ist, ich weiß, was eine Funktion ist, was ein Objekt ist, was If-Statements sind. Das sind so die verschiedenen Programmieranwendungen, die ja sehr abstrakt in jeder Programmiersprache mehr oder weniger wieder vorkommen. Und ich weiß aber oftmals in der konkreten Programmiersprache natürlich jetzt nicht die exakte Syntax, sagt man. Also wie sieht das jetzt konkret aus? Was muss man einhalten? Ist das jetzt ein Doppelpunkt? Ist das ein Semikolon, was man da benutzen muss? Da kann mir KI extrem gut helfen, weil ich ihr erklären kann, hey, ich will jetzt das und das Programmieren. Wie ist denn die Syntax in dieser Programmiersprache? Das war so für mich auch der Einstieg, wo ich zum ersten Mal angefangen habe, KI intensiver zu benutzen, als dann die nächsten Programmiersprachen dann so kamen. Und da sieht man eben halt, wie da ist dadurch für mich als Softwareentwickler eine andere Programmiersprache zugänglicher geworden. Ne? Also das hilft mir dann entsprechend dabei. Und jetzt sind wir aber bei einem Punkt, wir hatten gerade die Erklärung mit dem Vibe-Coding, bedeutet ja jemand, der vorher den Kuchen nicht backen konnte, der kann jetzt auch dem Backofen sagen, hey, ich möchte das Endergebnis. Das Endergebnis soll das sein, der beschreibt das Endergebnis. Und der Backofen weiß eben, der kennt ganz viele Rezepte und der macht es halt einfach, kombiniert die Rezepte miteinander, selbst wenn du irgendwas anderes beschreibst, selbst wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt in dem Mohnkuchen bitte noch Kirschen drin haben, dann macht er dir das, weil er ungefähr ein Gefühl hat, wie so ein Kuchen halt aussehen könnte.
Das macht ja alle Menschen, die Software entwickeln und oder jetzt schreiben oder besprechen, wahrscheinlich bespricht man, also du sprichst ja auch mit deinem Chatbot, wahrscheinlich spricht man auch mit einer Coding-KI eventuell.
So ist es, genau.
Das befähigt ja viel mehr Menschen, das zu tun. Was hat denn das für eine Auswirkung auf dein, auf unser aller Business, also auf die DotSource? Ne? Also wenn jetzt jeder Software entwickeln kann, tut es auch jeder? Sollte es jeder tun? Was machen die freigewordenen Kapazitäten?
Also erstmal bin ich ein Mensch, der übelst viele Ideen hat. Ich bin Softwareentwickler, also werde ich meine Ideen, mit denen ich meistens irgendwelche Probleme lösen will, auch mit irgendwie mit ein Stück Software versuchen zu lösen. Und in der Vergangenheit war es halt immer so, ich habe da ganz viele Ideen, aber um die natürlich mit einer Software zu lösen, kriege ich die gar nicht umgesetzt. Es wären so viele Themen, da bräuchte ich so viele Entwickler, die das umsetzen würden. Ging in der Vergangenheit gar nicht. Obwohl es technisch grundsätzlich möglich gewesen wäre, wäre aber dieser Flaschenhals, der sich aus meiner Sicht jetzt mit der KI-Entwicklung langsam löst, sozusagen, dieser Flaschenhals geht jetzt quasi auf. Das heißt, viel mehr Ideen, die ich oben habe, kann ich mit Software wirklich auch umsetzen und kann sie umsetzen lassen. Ich kann eben jetzt, die Oma könnte viel mehr Kuchen backen. Ne? Weil die muss jetzt nicht mehr jeden einzelnen Kuchen backen, sondern die kann sagen, ich will den Kuchen, den Kuchen, den Kuchen. Und dann macht der Backofen das sozusagen. Ne? Mhm. Das ist erstmal die eine Idee. Das heißt jetzt eben nicht gleich, dass man irgendwie Softwareentwickler nicht mehr braucht, sondern du kannst eben viel mehr Ideen umsetzen. Du kriegst viel mehr durch die Tür.
Du machst also anstatt eines Projekts über 7 Monate parallel 7?
Die Software wird viel funktionsumfangreicher werden. Und es wird auch gerade, das ist auch meine Hypothese, ich sehe das ja auch, man sieht das auch. Man muss sich mal einfach nur die Open Source Hubs mal angucken. Also GitHub ist ja so eine Plattform, auf der man Open Source Projekte publizieren kann. Und wenn man guckt, wie viel Code da gerade entsteht, wie viele neue Softwareprojekte da gerade entstehen, die Leute privat oder von mir aus auch Firmen da freigeben und releasen, das ist einfach Wahnsinn. Das heißt, für jedes kleinste Problem kann man jetzt rangehen und kann eben eine eigene Softwarelösung entsprechend entwickeln, weil dieser Flaschenhals der Softwareentwicklung durch das Vibe-Coding ein Stück gelöst ist. Und das heißt halt auch, es entsteht gerade extrem viel Software, bedeutet halt aber aus meiner Sicht halt auch, es entstehen einfach neue Probleme. Es werden neue Herausforderungen entstehen, denn wenn jetzt so viel neue Software entsteht, ja, welche ist denn jetzt die richtige, welche benutze ich denn jetzt? Und das hat immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, ich kann softwareseitig viel mehr die Software auf meinen konkreten Anwendungsfall positionieren, muss also nicht irgendeine andere Standardsoftware nehmen, um die dann daraufhin anzupassen, sondern ich kann eben halt konkret meine individuelle Software dort platzieren. Auf der anderen Seite gibt es eben ein Übermaß an Software und ich denke, auch da wird es ein bisschen in die Richtung gehen, dass der Wettbewerb natürlich dann dadurch steigen wird, was es an Softwareangeboten gibt, an Apps, egal für welches Problem. Und es wird aus meiner Sicht natürlich dann die Software irgendwo gewinnen und genutzt werden, die einfach eine gute Usability hat. Also das wird nochmal viel entscheidender werden. Was für ein User-Interface habe ich? Wie kann ich die bedienen? Geht die gut für meinen Use Case? Kann ich mit der schon sprechen? Was unterstützt die alles für Funktionalitäten? Passt die gut zu meinem Anwendungsfall? Das wird ganz spannend, glaube ich.
Standardsoftware hast du jetzt angesprochen, das ist ja viele Jahre unser Kerngeschäft gewesen, ne? Und viele andere auch und nicht zuletzt von den Menschen, die diese Software vertreiben, über Lizenzgeschäft Business machen, deren Zeiten sind ja nicht ganz so rosig oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn jetzt jeder Software schreiben kann und jeder auch tut, na, dann brauche ich ja wahrscheinlich weniger Standardsoftware.
Also ich glaube grundlegend, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt und da jetzt irgendwie schwarz zu malen, glaube ich, macht auch nicht so viel Sinn, weil die entwickeln sich auch weiter. Ich nutze das Beispiel, KI kam raus und die Chatbots kamen raus und dann waren alle, das ist ja der Tod von Google. Hm. Stellt sich raus, nee, ist halt auch nicht. Die arbeiten ja auch weiter und entwickeln auch weiter sozusagen. Von daher sehe ich das jetzt noch nicht so. Und genauso machen das ja die Standardsoftwareanbieter halt auch. Die integrieren natürlich in ihre Systeme halt auch KI. Nichtsdestotrotz ändert sich einfach für uns als Agentur der Arbeitsprozess. Bisher ist es halt so, oder die letzten 20 Jahre war es halt so, wir haben halt jeden Mitarbeiter eingepläut und darauf geachtet, dass wir eben möglichst die Standardsoftware entsprechend anpassen und die möglichst die Standardsoftware konfigurieren und möglichst dem Kunden irgendwelche riesengroßen Individualsachen halt ausreden und sagen, hey, pass doch mal lieber deinen Prozess auf die Standardsoftware an. Und das verändert sich aus meiner Sicht, weil die Softwareentwicklung eben jetzt günstiger wird und ich eben dann wirklich sagen kann, hey, und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von einem Unternehmen, wenn ich einen speziellen Prozess habe und den anders gelöst habe als alle anderen, die den eben mit der Standardsoftware benutzen, dann mache ich ja gegebenenfalls was Besseres. Kann ich auch in die andere Richtung ausufern. Es kann sein, dass mein Prozess viel komplizierter ist, aber wenn mein Prozess faktisch, wie ich ihn in meinem Unternehmen abbilde, viel besser ist als alle anderen, aber die Standardsoftware gibt das nicht her,
ja,
dann habe ich in Zukunft die Möglichkeit, wirklich den auch bis ins kleinste Detail individuell mit einer Individuallösung zu programmieren. Na, und kann den dann mit der Standardsoftware integrieren oder die Standardsoftware bringt dann auch die Möglichkeiten perspektivisch mit. Gucken wir mal, wo sich die Reise halt entsprechend hinentwickelt. Aber ich glaube, das ist jetzt heute noch nicht, die Karten sind noch nicht gelegt, würde ich sagen, dafür.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wo stehen wir denn da gerade? Sind wir gerade mitten im Umbruch? Müssen wir uns selbst gerade neu finden? Wie siehst du das?
Als Agentur auf jeden Fall. Also im Endeffekt muss man schon sagen, seitdem wir das jetzt ausprobieren, auch mit KI intensiver zu entwickeln, wir auch Vibe-Coding ausprobieren, sind wir genau gerade in dem Umbruch. Ich sag mal, allein durch den Trend der Headless-Entwicklung, jetzt kannst du mal drücken wahrscheinlich.
Ja.
Ist ja quasi in den letzten Jahren, das gibt es schon lange, dieses Phänomen, dass man sagt, man entwickelt Software ohne Kopf. Headless, das heißt, die Software wird ohne ein User-Interface ausgeliefert. Und ich kann ein separates User-Interface für diese Software entsprechend bereitstellen. Das heißt, ich habe zwei Systeme. Ich habe ein System, in dem das User-Interface ist, also die Bedienoberfläche, mit der ich arbeite, oder für den Endkunden, wenn wir einen Online-Shop entwickeln, ist das User-Interface, also wie das aussieht, ist separiert von dem, wie im Hintergrund die Prozesse ausgeführt werden. Also wenn ich sozusagen in meinem Browser auf das Produkt den Warenkorb hinzufügen drücke, dann passiert das in dem User-Interface und im Hintergrund wird sozusagen dann irgendwie ein Request an den Server gesendet, der dann dementsprechend das halt da wirklich auch datentechnisch ablegt. Und diese beiden Schichten sind ja getrennt voneinander. Und allein da sehen wir sozusagen ja schon, wie wir eben heute auf Frameworks aufsetzen und viel mehr individuell entwickeln. Das war eben Trend jetzt in den letzten 26, haben wir 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren so ungefähr, würde ich sagen, hat das auch bei uns stark Einzug genommen, dass wir die Projekte so umsetzen. Und das führt sich jetzt aus meiner Sicht halt fort, auch in Richtung wirklich der Prozesse, die wir umsetzen, wo wir auch viel mehr individual Projekte machen und wir eben halt da eben auch unsere Arbeitsweise ändern müssen. Ne? Das heißt, Unternehmen, die jetzt eh schon angefangen haben, diese Headless-Architekturen einzuführen, die haben Glück, weil im Endeffekt genau das der richtige Weg ist, auch in Zukunft Prozesse so individuell lösen zu können.
Was macht das mit den Teams? Und die sind ja nun auch historisch ein Stück weit gewachsen und hatten eine bestimmte Größe für bestimmte Softwareprojekte. Jetzt wird alles viel kleinteiliger, viel schnelllebiger, viel intuitiver. Schmeißt man jetzt die Teamstruktur über den Haufen? Wie läuft das?
Das denke ich, das wird schon passieren. Man muss noch so ein klein wenig müssen wir, glaube ich, noch trotzdem auf die Bremse drücken, weil am Ende, wie gesagt, die KI ist halt wirklich ein Junior-Softwareentwickler. Und gerade in unseren komplexen Projekten, und das ist immer das Schöne, wenn man das sieht, wenn so Beispiele gezeigt werden, guck mal, die KI hat mir da eine kleine App programmiert. Das kann die natürlich gut und für den eigenen Hausgebrauch super, macht die das gut. Aber wenn ich jetzt komplexe Systeme habe, wenn ich komplexe Prozesse habe, wenn ich Systeme aufbauen will, die eine hohe Last vertragen müssen, die auch viele Use Cases abbilden müssen, dann kriegt die KI eben sehr, sehr viel Kontext und kommt auch schnell durcheinander und macht auch viel Quatsch. Das heißt, ich brauche faktisch dann bei diesen Systemen dann trotzdem wieder einen Softwareentwickler, der diese Komplexität durchblickt, architektonisch, technisch durchblickt, also quasi das Wissen hat, wie wir früher Software entwickelt haben, bevor wir gewipe-codet haben und dann eben diese Junior-KI entsprechend so anleitet, dass sie dann auch das Richtige macht.
Also das ist mehr als nur eine reine QA, was du gerade beschreibst, ne?
Ist mehr als eine reine QA. Aber der Implementierungsprozess, der wird kleiner faktisch, weil das die KI übernimmt, aber sich davor, vor dem Implementierungsprozess, die ganzen Gedanken zu machen, wie ich das architektonisch aufbaue und wie ich jetzt die KI anleite, das eben entsprechend auch zu tun und im Nachgang die QA das zu überprüfen, der bleibt faktisch. Der wird vielleicht noch sogar ein bisschen größer, weil man sich über die Prozesse mehr Gedanken machen muss, weil man da auch mehr investiert nochmal in die Gedanken und die KI dann dementsprechend zu instruieren, das umzusetzen. Der Umsetzungspart, wenn das einmal alles definiert ist, der ist kleiner. Und der Part im Nachgang zu prüfen, ob die KI das Richtige getan, der bleibt eigentlich auch. Den muss ich trotzdem überprüfen. Gerade bei Systemen, wo viele Nutzer, wo ich Sicherheitsaspekte habe, wenn es quasi weggeht von diesem kleinen Use Case auf meinen eigenen kleinen Rechner, meine kleine Wetter-App oder eine Schach-Applikation zu implementieren, das kann man natürlich schnell machen. Und das ist dann in 15 Minuten fertig, ne? Mhm. Ist klar. Aber das wird natürlich keinen Security-Standards standhalten. Das wird auch nicht irgendwelchen Last-Szenarien standhalten. Das kann ich hacken. Also das bringt mir nichts und das wird auch architektonisch ein Problem sein, wenn ich das dann weiterentwickeln will. Und deswegen sage ich halt, das ist so der Weg, auf dem wir uns gerade begehen. Das wird natürlich auch besser, aber es ist nach wie vor so, dass es die Softwareentwickler natürlich trotzdem braucht.
Wenn jetzt so viel mehr Software entstehen kann, braucht es dann auch viel mehr, ja, das Wort, also das, was in einem Softwareprojekt ja immer voransteht, ist ja die Anforderungsaufnahme und dieser, in meiner Wahrnehmung, sehr hässliche Begriff des Lastenhefts. Ich habe ja, das muss es können, genau. Sagen die Unternehmen. Und dann kommen wir und sagen, ja, aber hast du daran schon mal gedacht, wir machen nochmal einen Fächer breiter auf und sowas. Machen wir jetzt mehr, also es muss doch Richtung Beratung gehen, oder?
Genau, also das ist auch die Hypothese, wo ich sehe, wo es halt hingeht, dass wir mit den Unternehmen viel mehr in diesem Requirements Engineering, wir schreiben sozusagen die Anforderungen detaillierter auf, wir gehen mehr die Use Cases durch, das genauer zu definieren. Das ist, sage ich mal, da, wo die Zukunft der Softwareentwicklung liegen wird, dass man sich viel mehr über die Anforderungen auseinandersetzen wird und viel mehr besprechen wird, wie wir es konkret jetzt implementieren würden. Und dann irgendwann, wenn das alles durch ist, dann drücke ich aufs Knöpfchen und sage, jetzt führt das mal aus und setzt das mal um. Auch das macht man sich dann auch in iterativen Stufen. Aber es bedeutet halt auch, ich brauche für so eine Anforderungsdefinition brauche ich jetzt kein Team von 5 Leuten, sondern da reichen dann wahrscheinlich ein Frontend-Entwickler, ein Backend-Entwickler. Vielleicht brauche ich noch einen Spezialisten, der dann mal QA und sicherheitstechnisch nochmal drüber guckt und das auch natürlich mit KI machen wird. Aber das, glaube ich, ist die Zukunft, dass wir dann eher mit 2-3 Leuten im Team halt arbeiten. User-Interface-Experten noch, habe ich ja schon gesagt, das wird ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, so in die Richtung, glaube ich, werden die Teams sich in Zukunft halt aufstellen und das Hauptteam wird ein Frontend- und ein Backend-Entwickler sein und nicht mehr 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute, die dann dran arbeiten.
Worauf sich Kunden oder potenzielle Kunden von uns ja auch schon in Pitches freuen dürfen, wenn ich meine Kollegen richtig verstanden habe, und davon gehe ich mal aus, ist, dass man ja sogar dank der KI schon im Pitch erste Prototypen zeigen kann, für deren Konfiguration, wir reden von Demosystemen und sowas, sonst ja auch Tage ins Land gegangen sind, bis vor noch wenigen Wochen.
Genau, also rein technisch hatten wir immer die Möglichkeit, und wir haben das quasi auch in ganz vielen Pitches immer angeboten, zu sagen, hey, komm, wir können ja mal einen Prototypen bauen, aber selbst der hätte ja dann irgendwie eine Woche oder 14 Tage Invest gekostet. Und heute habe ich faktisch die Idee und kann die Idee relativ schnell mal prototypisch, das heißt, sie wird eben wahrscheinlich die Last nicht standhalten, sie wird auch der Security nicht standhalten, kann ich aber prototypisch mal schnell zeigen, wie das aussieht. Wird wahrscheinlich im Hintergrund auch eine schlechte Architektur haben, die Software dann, aber man kann schnell was sehen, wie das im Hintergrund, hinterm Vorhang dann aussieht, dass das alles nur ein Holzgerüst ist und dass wenn da sozusagen der böse Wolf kommt und man pustet, alles zusammenbricht, sieht von außen erstmal keiner. Die Fassade sieht erstmal gut aus und es reicht ja auch, um ein Gefühl und einen Eindruck zu bekommen für den Kunden und deswegen nutzt man das natürlich trotzdem gerne auch, um genau diesen Prototypenweg auch zu gehen.
Wie hebt man sich jetzt als Agentur ab? Ich meine, diese KI-Softwareentwicklungsagenten, die wir benutzen, sind ja für andere Menschen auch zugänglich. Was, also vielleicht, oder wir gehen mal noch einen Schritt zurück. Du hast vorhin schon von GitLab gesprochen, von GitHub. Vielleicht können wir mal, falls das überhaupt in deinem Interesse ist, mal benennen, womit wir denn Software kreieren. Also ich habe schon so ein paar Dinge sind mir um die Ohren geflogen. Ich höre was von Devin, ich höre was von Windsurf, wobei das irgendwie zusammengehört, ne? Und dann hört es mit meinem primitiven Sachverstand schon auf. Vielleicht ist es was du erzählen kannst und willst?
Gerne, also ist eigentlich kein Geheimnis. Und wenn man so in die Presse guckt, dann sind so die typischen Tools, die man jetzt heute nutzen kann. Und die nutzen wir halt auch. Und wir testen die, ne? Von Cursor hin zu Claude, hin zu Devin-Windsurf. Der Hintergrund ist einfach, dass das Unternehmen von Devin ja Windsurf aufgekauft hat. Und daher gibt es dort diese Verschmelzung. Haben wir so die großen, wieder US-amerikanischen Anbieter. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist aber natürlich, man muss da ja wieder unterscheiden zwischen, was wird im Hintergrund für eine KI, für eine LLM benutzt und was habe ich im Vordergrund für eine IDE, also für eine Softwareentwicklerumgebung, was nutzt der da für ein Tool? Das kann man auch wieder trennen. Bei den großen Anbietern ist es natürlich meistens verbunden miteinander. Das heißt, wenn ich jetzt Claude Code benutze, dann habe ich dann nutze ich die Modelle von Claude und ich benutze sozusagen, also von Anthropic, und ich benutze sozusagen auch die IDE oder das User Interface von Anthropic. Und das kann eben dann bei Claude Code auch ein Kommandozeilentool sein, das kann aber auch ein Webbrowser-basiertes Tool sein, die bieten dann auch verschiedene User Interfaces für ihre Modelle. Und wenn ich davon noch weggehe, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze lokal zu nutzen. Ich hatte ja am letzten Mal, hatten wir ja auch über den Chatbot erzählt, und wir haben darüber erzählt, dass wir natürlich auch eigene Modelle auf einem eigenen Server benutzen. Und auch das, also auch diese Möglichkeit besteht halt mit einem Open-Source-Modell, eben halt mit einer Open-Source-IDE, dann auch diese Modelle zu nutzen. Und Unternehmen, die beispielsweise jetzt auch natürlich auch ein Thema haben, diese auch selbst ihren Code und ihre nicht in die USA zu geben und zu sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Daten dahin gehen, selbst wenn wir dann Datenschutzvereinbarungen haben, vertrauen wir denen nicht. Berechtigterweise, dann können wir sozusagen auch mit den lokalen Modellen sicherstellen, dass die Daten einfach hier bei uns in Jena im Büro bleiben sozusagen, aber wir trotzdem KI nutzen und trotzdem diese Effizienz benutzen können. Und interessanterweise geht das auch recht gut. Also das funktioniert wirklich gut und das machen auch einige Teams von uns schon, dass wir das eben mit unseren lokalen Modellen machen.
Eine Frage, die ich mir mit meinem primitiven Entwickler-Sachverstand, also um das mal einzuordnen, ich war Ende der späten 90er schon hart überfordert mit Turbo Pascal, aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. Worauf ich hinaus will, wenn ein Unternehmen Software bekommt, die maßgeblich auf KI-generierten Code basiert, dann, und die funktioniert dann auch. Und jetzt kommt das Unternehmen auf die Idee, das ist ja nicht selten der Fall, ich möchte da irgendwas ergänzen, irgendwas dran schrauben, ich brauche einen neuen Payment Provider, ich muss mein ERP-System hat sich geändert. Wie wird denn Wartung und Anpassung realisiert über KI?
Man muss vielleicht nochmal einen Schritt vielleicht noch zurückgehen. Also wir sind jetzt gerade, wenn es darum geht, also was wir aktuell machen für Dotsos intern, dann generieren wir wirklich Software und bauen Software, vibe-coded kleine Tools, die bei uns intern bleibt. Da übernehmen wir natürlich auch das Risiko. Ne?
Okay. Klar.
Wenn wir jetzt wirklich ein Kundenprojekt machen, ein CRM-Projekt, ein E-Commerce-Projekt, ein CMS-Projekt, dann sind wir noch nicht bei dem Punkt, dass wir sagen, das geht zu 100% gewipe-coded raus. Also das traue ich mir noch nicht zu. Wir nutzen das sehr stark, aber da guckt aktuell immer noch mal ein Entwickler komplett drüber. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir uns das zutrauen. Aber es wird in die Richtung gehen, glaube ich, meine Hypothese. Und daran arbeiten wir faktisch jetzt auch sehr stark, dass so ein Softwareentwickler immer mehr loslassen kann. Ne? Ich hab den Softwareentwicklern dann auch, also damit das hat, die Softwareentwickler hat dann natürlich, oh, jetzt kann ich nicht mal in den Code reingucken, jetzt soll ich bloß noch mit der KI reden. Ne? Das habe ich jetzt 20 Jahre lang gemacht. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ab wann vertraue ich in denen? Und vor allem, weil man natürlich auch ganz oft sieht, dass wenn ich die KI falsch instruiere, dass die irgendwelchen Quatsch macht, muss ich halt trotzdem irgendwo reingucken. Und wir helfen den Entwicklern gerade immer so Stück für Stück immer mehr davon loszulassen, aber auch irgendwelche Sachen einzubauen, die das dann trotzdem überprüfen. Ne? Ich sage dann halt immer, der Softwareentwickler, du guckst halt heute ja eigentlich auch nicht rein, was aus dem kompilierten Code geworden ist. Schaust auch nicht rein. Und so ähnlich, passt nicht so ganz, aber so ähnlich versuche ich diese Brücke zu schlagen, dass man eben so Stück für Stück davon loslassen muss und er dann auch wiederum mit KI guckt, wie ist die Softwarequalität und habe ich alles eingehalten, an was ich denken muss. Aber in der Tat haben wir noch kein Projekt released, was zu 100% vibe-coded ist.
Glaubst du, das wird passieren?
Ich denke, das wird passieren. Also wir arbeiten halt darauf hin. Aber das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern.
Ich weiß nicht, ob man das an der Stelle spoilern darf. Ich weiß von dir, dass du mal ein KI-Agenten-Softwareentwicklungsteam hier zusammengebastelt hast.
Genau. Also es gibt einen Prototypen bei uns, mit dem wir halt auch experimentieren, weil auch da ja mein Gedanke ist, wir wollen uns sozusagen nicht von den Clouds und Windsurfs und Cursors halt zu 100% abhängig machen, sondern wir gucken natürlich auch, wie wir halt eine eigene Software haben, die genau das tut und mit der wir dann faktisch halt auch genau diese Sicherheit mit reinbauen können. Das heißt, die geht einfach ein bisschen weiter. Und mit der wir aber genau diese Sicherheit dann halt auch mit eingeben können, dass das, was halt hinten rauskommt, in den Schranken ist, in dem wir das geben. Und da arbeiten wir natürlich intern auch. Da gibt es auch ein paar Projekte, wo wir da drum experimentieren. Und beim letzten Mal hatten wir ja das Thema Proof of Concepts. Gibt es ein paar Proof of Concepts, an denen wir da arbeiten?
Jetzt gehen wir mal ganz zurück zum Anfang. Christian Mahle liegt am Strand mit seinem Light Mode am Rechner und dem Wissen, dass KI ganz schnell Software entwickeln kann und seinen ganz vielen noch nicht umgesetzten Ideen im Kopf. Kannst du mal ein, zwei von diesen Ideen benennen, dass das mal greifbar wird, was in deinem Kopf vor sich geht? die jetzt machbar wären, wo du sagst, dass vorher hätte ich dafür 10 Entwickler gebraucht, ein halbes Jahr Zeit, jetzt kann ich das Vibe coden.
Mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Wir haben beispielsweise das Dotsos Maskottchen.
Ja.
Und das Dotsos Maskottchen hat ganz viele Assets, was wir gerne noch weiter benutzen würden wollen. Und es wäre es eigentlich damals schon cool gewesen, man hätte irgendwie eine Art Konfigurator, mit dem man sich diese Assets für dieses Dotsos Maskottchen, du hast ja hier auch so ein kleines Maskottchen drauf.
Ja.
Und wenn ich das sagen will, für einen Pitch will ich das in verschiedenen Posen haben, dann muss ich an den User-Interface-Designer rangehen und sagen, hier, ich hätte gerne, dass das Dotsos Purple Unicorn jetzt das und das tut, ne? Und das so und so aussieht, dann muss ich zum Designer gehen. Und jetzt könnte ich halt dafür entsprechend eine kleine App bauen, in der ich das halt machen kann, hat ein Mitarbeiter einfach mal gemacht.
Okay.
Der hat sich hingesetzt und hat quasi für unseren Flow, wir haben so einen kleinen Hasen, hat für den eine App gewipe-coded, zu 100% gewipe-coded, in der ich faktisch mir jetzt da die Assets in den verschiedenen Posen mit verschiedenen Themen da generieren kann. Und solche kleinen Ideen, die auch oftmals bei uns in den Hackathons entstehen, wo man sagt, oh, eigentlich eine coole Idee, aber wenn ich das jetzt faktisch ausbauen will, bis zu einem Stand, der wirklich für alle fürs Unternehmen nutzen ist, viel zu viel Programmieraufwand. Und das löst sich gerade, das Bottleneck sozusagen, weil ich kann diese Ideen wirklich schnell umsetzen.
Wenn ich dich richtig verstehe, sind Zeiten zum Experimentieren nie besser gewesen als jetzt, wenn es um Sachen Software geht, oder?
Absolut, weil ich kann halt all die Ideen austesten. Deswegen ist immer die spannende Frage, was bedeutet das dann perspektivisch? Ich hatte vorhin schon gesagt, es bedeutet ja faktisch, es kommt ganz, ganz viel neue Software auf den Markt und ich muss immer am Ball bleiben. Das ist faktisch auch, wie sich unsere Agentur gerade wandelt, im Sinne von, wir müssen viel stärker immer schauen, ja, was gibt es denn gerade für neue Software? Hat jetzt eigentlich, ist das eine schon wieder überholt und man müsste das andere benutzen? Das ist auch bei dem Change, was wir beim letzten Mal hatten. Man muss eben viel schneller gegebenenfalls auch mal ein Framework oder eine Software, die drunter liegt, mit der man programmiert, eben auch wechseln. Das andere ist, selbst bei uns Unternehmen ist es so, dass ganz viele Mitarbeiter jetzt um die Ecke kommen, ich habe da jetzt hier ein Tool und jetzt kommt genau die Herausforderung, oh krass, heißt das dann für Dotsos am Ende des Jahres, oh, wir haben jetzt 50 Tools entwickelt und die stelle ich meinen Mitarbeitern jeweils unter einer anderen URL zur Verfügung und jedes hat ein anderes User-Interface. Also es kommen faktisch neue Herausforderungen auf den Tisch, weil wie integriere ich denn jetzt die Tools und wie löse ich denn jetzt dieses Problem, dass die Mitarbeiter jetzt wissen, dass es erstmal das Tool dafür gibt für diese Problemstellung. Zweitens, dass ich ein User-Interface habe, was ich benutzen kann, wenn es jetzt nicht gerade schon auch eine Spracheingabe ist, dass jeder versteht und das vielleicht auch in einem Dotsos-CI ist. Ne? Und das ist auch wieder ein Prototyp, an dem wir bauen, diese Problemstellung zu lösen.
Jetzt mag der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuschauerin vielleicht denken, ja, lustig, jetzt redet hier die Agentur über ihre eigenen Probleme. Wie ist es denn mit Unternehmen selbst? Weil wie kann denn ein Unternehmen mit KI Software jetzt experimentieren, dessen Kerngeschäft nicht Softwareentwicklung ist? Was haben die davon?
Ja, erstmal haben die davon, dass die, dadurch, dass wir jetzt auch diese Prototypen umsetzen, selbst schon im Pitch Prototypen umsetzen, das ist viel greifbarer. Mhm. Also das heißt, die Anforderungen und die Ideen, die haben, die können die schon sofort mal prototypisch in der Software sehen und können viel besser ein Gefühl entwickeln, ob das in die richtige Richtung geht. Also das ist der eine Part. Der zweite Part ist, sie kriegen eben für ihre ganzen Ideen viel, viel mehr umgesetzt. Der dritte Part ist, wir sehen, dass eben halt in den letzten 20 Jahren haben wir ja quasi auch so domänenspezifisch entwickelt. Wir haben ein CRM-Projekt gemacht, wir haben ein Commerce-Projekt gemacht, wir haben ein CMS-Projekt gemacht, wir haben ein PIM-Projekt gemacht, wir haben ein MDM-Projekt gemacht, wir haben so unten drunter so ein Integration-Layer-Team, die das miteinander integriert.
Der Parser glüht eigentlich die ganze Zeit. Ne?
Also, das stimmt eigentlich, ne? Aber das sind sozusagen unsere ganzen Service-Bereiche, in denen wir quasi arbeiten und Projekte realisieren. Und jetzt können wir faktisch auch mit KI, dadurch, dass wir viel stärker auf diese individuellen Prozesse eingehen können, können wir halt auch viel besser systemübergreifend halt arbeiten und Sachen implementieren und integrieren. Weil der Aufwand, so einen Prozess über alle Systeme hinweg zu integrieren, ist halt softwaretechnisch riesig. Und mit KI wird das halt einfach besser. Deswegen sage ich ja, die Usability, die Prozesse, die ich in Software gießen kann, diese ganzen Ideen, die man halt hat, wo man sagt, oh, wir könnten es eigentlich technisch machen, weil wir müssen nur das System anbinden, das System, ist in der Softwareentwicklung traditionell einfach unbezahlbar. Na, ist zwar, man kommt zwar eine super Usability vorne raus, aber das wirklich umzusetzen, haben in der Vergangenheit die wenigsten Unternehmen gemacht, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Und das wird aber jetzt möglich. Und deswegen, ich freue mich halt, ich bin halt begeistert davon, diese Möglichkeiten zu nutzen, vor allem natürlich für Dotsos, um diese ganzen Herausforderungen, die wir in unserer Agentur haben, eben halt aus meinem Softwareherz mit Software zu erschlagen, sozusagen. Ne?
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Diese positive Energie, Christian, die würde ich gern auch euch da an den Bildschirmen und an den Hörgeräten zu Hause mitgeben wollen. Nutzt die Gelegenheit, nutzt die Gunst der Stunde, experimentiert mit KI, experimentiert mit uns bei Dotsos. Schaut euch auch unsere Website an. Wir haben da ein paar spannende Use Cases für euch. Wenn ihr mit Christian Malik in Kontakt treten wollt, geht das natürlich auch über die Website. Aber Christian, ich glaube, nicht zu viel verraten, dass du auf LinkedIn noch ein bisschen mehr Gas geben willst. Tu das gerne. Sehr gerne. Auch dort trefft ihr Christian. Ich sage vielen Dank, dass du wieder bei mir warst. Und euch danke fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Abo da oder eine 5-Sterne-Bewertung. Dann finden auch andere diesen Podcast. Vielen Dank, Christian. Und euch bis bald. Macht's gut.
Danke. Tschüss.
Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Dank geht raus an Christian Krötsch, Charlotte Wilfort, Franzi Kunz, Markus Schlefogt und Maximilian Ciasto.